In diesem Brief will der Apostel uns praktische Hilfen geben für ein Leben in dieser Welt im Blick auf die Nächste. Man könnte das so formulieren: Hilfen für Christen zwischen zwei Welten. Wir leben in beiden. Gestern Nachmittag hatte ich ja gesagt, wir können beides zu gleicher Zeit sagen. Wir leben in dieser Welt, wir leben nicht in dieser Welt. Somit leben wir zwischen zwei Welten. Petrus versteht den Christen als jemanden, der in dieser Welt an einem geografischen Ort wohnt. Deshalb der Gruß in Kapitel 1. Gleichzeitig aber ist der Christ ein Pilger. Er ist hier unterwegs. Hier ist nicht sein letztes Zuhause. Er hat, wie Paulus das sagt, seine eigentliche Wohnung in himmlischen Regionen. Und dorthin ist er unterwegs. Wie verhält man sich nun als jemand, der nicht zu Hause ist, der unterwegs ist? Paulus sagt das einmal so: Wir sind nicht zu Hause, wir sind fern von zu Hause, aber ob hier oder dort, unser Begehren ist, immer dem Herrn Freude zu machen, ihm wohlzugefallen. Wie kann man das? Was ist es, das dem Herrn Freude macht? Ich glaube, darüber will uns Petrus Auskunft geben. In Kapitel 1 beginnt er mit dem üblichen Gruß. Bei Petrus lautet er ein wenig anders, aber er grüßt, wie das so üblich ist. Hier sind die Gläubigen als Personen im Blickfeld. Der Blick des Apostels geht von einem zum anderen, während er den Brief schreibt. Gleich am Anfang hat er die Gläubigen als Personen vor Augen. Und zwar als solche, die an bestimmten geografischen Orten wohnen. Die nennt er. Aber gleichzeitig versteht er sie als solche, die einmal vom Himmel gerufen wurden. Das macht er gleich deutlich. Dann mit Vers 3 beginnt ein Lob Gottes. Petrus ist Jude und er schreibt wie ein hebräischer Christ. Er beginnt seinen Brief mit einem Lob Gottes. Der Jude war schnell mit dem Lob Gottes auf seinen Lippen. Wir könnten an dieser Stelle von ihm lernen, auch wenn das manchmal leere Worte waren. Aber es waren gute Worte, wenn man sie zu Herzen nehmen wollte. Im Mittleren Osten ist man übrigens nicht nur mit guten Worten schnell dran, sondern auch mit Flüchen. Von diesen spricht Petrus nicht. Er lobt Gottes. Er lobt Gott. Der ganze Text von Vers 3 bis Vers 12 ist ein zusammenhängender. Und wenn er Gott lobt, dann ist es aber auch in der Form, dass er die Christen anspricht. Es ist ein indirekter Lob an Gott. Und er hat hier sein Thema in seiner Gesamtheit vor Augen, nämlich das Heil als Ganzes. Er spricht von der Wiedergeburt, die Gott herbeigeführt hat bei uns. Und er spricht dann auch von dem Heil, das uns noch offenbart werden soll. Also der Blick schweift gleichsam über das ganze Heilsfeld rüber. Es ist, wie wenn er die ganze Thematik seines Briefes kurz schildern würde in Form eines Lobes Gottes. Sie sind das Herz dieses Briefes, das Herzstück, die Verse 3 bis 12. Dann sind die Verse 1, Vers 13 bis Kapitel 2, Vers 10 eine nächste Einheit. Hier gibt uns der Apostel Hilfen für Menschen, die er als Wiedergeborene betrachtet. Im Blickfeld ist hier das gegenwärtige Heil. Hier lässt er uns konzentrieren auf das, was Gott für uns heute tut als seine Kinder. Zum Beispiel in den Versen 13 bis 16 ruft er auf: Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Ab Vers 17: Führt euer Leben in Furcht. Und wenn wir fragen, was gefällt dem Herrn, das ist es. Wenn wir den Herrn lieben, hebt das die Notwendigkeit der Gottesfurcht keineswegs auf. Petrus macht uns aufmerksam auf die Tatsache, dass Gott ein heiliger Gott ist. Ab Vers 22: Liebt einander. Und was so tröstlich ist, es ist möglich, einander zu lieben, auch wenn es sehr schwer ist, weil Gott bei uns ein Neues begonnen hat. Ich bin so dankbar, ich habe kürzlich erfahren, als ich hier kontrollierte, dass die revidierte Ausgabe der Lutherübersetzung an dieser Stelle die Zeitform korrigiert hat. Und es scheint, als ob die neueren Übersetzungen hier ziemlich konsequent sind. Hier wird die Wiedergeburt vorausgesetzt. Wenn Sie noch eine Scofield-Bibel haben, in welcher die alte Lutherfassung da ist, sollten Sie hier kontrollieren, ob Sie die richtige Übersetzung haben. Hier wird nicht befohlen, sich zu reinigen, sondern hier wird die Reinigung in der Bekehrung vorausgesetzt. Aber weil dem so ist, weil wir gereinigt worden sind und weil Gott bei uns eine neue Geburt vollzogen hat, deshalb können wir jetzt dem Aufruf nachkommen, einander zu lieben. In Kapitel 2, 1 bis 10 ruft er auf: Seid begierig nach der Milch. Das Wort Gottes ist hier die Milch. Er sagt: Wie klein, wie eben geborene Kindlein. Mit anderen Worten, jeder Christ ist in einem gewissen Sinne immer ein kleines Kind. Jeder Christ sollte wie ein Baby immer trinken, 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 Wort Gottes einnehmen. Man kann nie genug davon haben. Davon sprechen diese Verse bis Vers 10. Mit Kapitel 2, Vers 11 beginnt ein weiterer Hauptteil dieses Briefes, der vierte. Hier haben wir die gesellschaftliche Perspektive. Hier fällt der Blick des Apostels auf unsere Welt, in der wir leben, besonders auf die Menschenwelt. Hier gibt er uns Hilfen als Außenseiter in der menschlichen Gesellschaft. Der Christ darf sich hier nie zu sehr zu Hause fühlen. Wenn das der Fall ist, dann ist etwas nicht in Ordnung. Christen, sagt Paulus, erleben immer Verkennung, immer. Und wo ein Christ nicht Verkennung erlebt, da muss man sich fragen, ob er Jesus wirklich anerkannt hat als seinen Retter und Erlöser, ob die Beziehung zu seinem Herrn gesund ist. Dieser Teil ist ein längerer Teil, umfasst anderthalb Kapitel, 2 Vers 11 bis Ende Kapitel 3. Ein kurzer Überblick: In den Versen 11 und 12 haben wir gleichsam den Text dieses Teiles, wenn man diesen Teil wie eine Predigt verstehen wollte. Hier erlässt der Apostel einen grundsätzlichen Aufruf: Enthaltet euch von fleischlichen Lüsten, führt einen edlen, einen guten Wandel. Auf der einen Seite bejahend formuliert, auf der anderen Seite verneinend. Ein guter Wandel hält sich zurück, kennt den Verzicht, die Selbstbeherrschung, weiß, wo seine Quellen sind, kann mit David sagen: Alle meine Quellen sind in dir, nicht in dieser Welt. Wer von diesem Wasser trinkt, sagt Jesus, den wird wieder dürsten. Wir haben gesungen vorher im Lied: Die Vergnügungen dieser Welt machen krank an Leib und Seele. man soll sich denen enthalten. Dann in den Versen 13 bis 17 wird dieser Aufruf auf die Beziehung zur Obrigkeit angewandt. Die Obrigkeit ist also die obere Schicht in unserer Gesellschaft. Wenn wir jetzt zuchtvoll leben, einen edlen Wandel führen, wie sieht das in unserer Beziehung zur Obrigkeit aus? Das bespricht er da ganz kurz. 18 bis 25 wendet er denselben Aufruf in einer anderen Richtung an. Da geht es um das Dienstpersonal. Wenn wir Angestellte sind, vielleicht auch Sklaven, diese haben wir wohl kaum heute, aber es gibt sie dennoch. Es gibt Leute, die müssen wie Sklaven schuften. Ja? Ich höre ab und zu, dass sogar Manager wie Sklaven behandelt werden. Die können nicht anders, wenn sie ihre Stelle behalten sollen. Man steht heute unter großem Druck. Hier sind Anweisungen, wie wir unter solchem Druck dem Herrn wohlgefällig sein können. Dann ab Vers 26, nein, ab Vers Kapitel 3, Entschuldigung, 25 ist der letzte Vers in Kapitel 2, Kapitel 3, 1 bis 7, sehen wir, was der Aufruf zu einem reinen und edlen Wandel für die Ehe bedeutet. Petrus wird sehr, sehr praktisch, spricht von der Obrigkeit, von der Arbeitsstelle, von der Ehe. In Kapitel 3, 1 bis 7 wird die Beziehung von Mann und Frau und jeweils zum Herrn besprochen. Sehr praktische Verse, gefüllt von Hilfen. Und dann in den Versen 8 bis 22 haben wir ein zusammenfassendes Wort über zwischenmenschliche Beziehungen, also im Ganzen. Wie sieht unser Leben in der menschlichen Gesellschaft aus? Das sind Verse, die etwas schwer zu verstehen sind. Petrus holt sehr weit aus, geht zurück ins Alte Testament und gibt uns dort das Beispiel von Noah, der zu seiner Zeit einen reinen und edlen Wandel führte, in einer Zeit, wo Gott ein Weltgericht durchführen musste. Und auf diesem Hintergrund ruft er uns auf, im Blick auf das Leiden und die Auferstehung Jesu, in unserer Zeit so zu leben. Und dann kommen wir zu Kapitel 4. Das war unser letzter Text gewesen. Hier haben wir den fünften Hauptteil des Briefes. Hilfen für die Leser im Blick auf das Ende. Jetzt ist das Endzeitliche im Blickfeld. In den Versen 1 bis 6 erlässt er eine Aufforderung an seine Leser als solche, die mit Christus gestorben sind. Das ist die Voraussetzung für einen solchen Wandel. Man ist mit Christus gestorben. Das heißt, das Ende beginnt mit Golgatha. Christen leben in der Endphase der Weltgeschichte. Das müssen sie verstehen. Und wenn Christen in dieser Welt zurechtkommen wollen, dann müssen sie sich als der Welt gestorben verstehen. Sie sind dieser Welt keineswegs mehr verpflichtet. Wir leben in dieser Welt als Fremdkörper von Golgatha her. Wir sind mit Christus gestorben. Wir haben hier dieselbe Lehre von mitgestorben sein und mitauferstanden sein mit Christus, die uns Paulus so klar zeigt im Römerbrief. In den Versen 7 bis 11 erlässt er eine Aufforderung im Blick auf das Ende aller Dinge. Vers 7, wenn nun das Ende aller Dinge herbeigekommen ist, wie soll man sich da verhalten? Sehr praktische Winke für unser Leben miteinander. Mit dem Tod Jesu ist also die Welt für uns gestorben, gekreuzigt. Wir haben hier in diesen zwei Sektionen, was Paulus in Kapitel 6 des Galaterbriefes in Vers 14 zusammenfasst. Es soll mir fern bleiben, mich zu rühmen, meiner zu rühmen, sondern er will über Christus rühmen, mit dem die Welt für ihn gekreuzigt worden ist und er der Welt. Das bespricht Petrus in diesen zwei Teilen. Wir sind der Welt gestorben, 1-6. Die Welt ist mit uns gestorben, 7-11. Das hat praktische Auswirkungen für die Gastfreundschaft. Haben Sie mal daran gedacht, dass die Welt für Sie gestorben ist, als Sie Gäste aufnahmen? Wir denken nicht sehr theologisch. Wir sind nicht so gewöhnt daran, nicht wahr? Es würde uns wohltun, es würde uns gut tun, in geistlichen Zusammenhängen unser praktisches Leben zu verstehen. Dann würde es uns helfen, in diesen Dingen zurechtzukommen. Denn gerade diese praktischen Angelegenheiten können uns fast erdrücken manchmal. Und dann der letzte Abschnitt in Kapitel 4, 12-19. Dort haben wir Aufforderungen oder eine Aufforderung und auch Trost für Leidende, für solche, die zwischen Golgatha und Wiederkunft Jesu Christi hier in dieser Welt leben. Jetzt, somit kommen wir zu Kapitel 5, einem kurzen Kapitel, auf das wir heute Abend unsere Aufmerksamkeit lenken wollen. Hier haben wir Hilfen für die Leser als Gemeinde. Die Gemeinde fällt hier ins Blickfeld. Er betrachtet seine Leser als eine einheitliche Gesellschaft von neuen Menschen. Wie sieht das aus? In den Versen 1-4 haben wir einen Aufruf. Ich rufe euch auf. Sie können Ihr deutsches Wort ermahnen, durchstreichen, es ist nicht am Platz. Es geht hier um einen Aufruf. An wen geht der Aufruf? Das ist nicht so klar auf Anhieb. Der Übersetzer findet natürlich ein Wort und stellt es in den Raum und Sie haben es vor sich und Sie haben kein Problem, das zu lesen, nicht wahr? Und Sie setzen voraus, dass der schon gewusst haben muss, was er hier zu schreiben hat. Ich kann ihn vergewissern, es war für ihn nicht notwendigerweise so einfach. Es ist einfach für uns nachträglich, das zu lesen. Aber es ist manchmal sehr, sehr schwer, hier ein Wort zu schreiben. Das weiß ich aus Erfahrung. Und auch wenn das Wort dort steht, ist es immer noch für den Ausleger und für den Verkündiger nicht so leicht. Soll er nun dieses Wort so stehen lassen oder ein anderes Wort hier hinstellen? An wen ist dieser Aufruf gerichtet? Im Grundtext steht das Wort die Älteren, so ganz wörtlich. Wer sind diese Älteren? Da muss man ein wenig ausholen und von der Heiligen Schrift her einiges aufzeigen. Ich habe leider nicht die Zeit dazu heute Abend. Aber es würde sich lohnen, es würde ein Bibelstudium wert sein, einmal das Alter in der Heiligen Schrift zu studieren. Ich musste einmal einen Vortrag halten über das Alter. Er liegt irgendwo in den Akten, ich weiß nicht, ob ich ihn je wiederholt habe. Aber ich möchte das Thema ganz neu angehen, denn ich glaube, es ist noch einiges da zu lernen, was die Bibel über das Alter und die alten Menschen sagt. Ich bekomme den Eindruck, um es hier kurz zu fassen, ich bekomme den Eindruck, dass der alte Mensch in der Bibel eine starke Verantwortung in der Gesellschaft hatte. Anders als das bei uns geworden ist. Es war nicht immer so wie heute. Alte Menschen fühlen sich heute fast wie ausgestoßen, unwichtig. Wir werden ausgeschieden aus dem Arbeitsprozess mit 65, jetzt schon mit 60 oder schon früher vielleicht, je nachdem. Und dann kommen Probleme, nicht nur freie Zeit. das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu sein. Und in der Gemeinde sind alte Menschen auch nicht immer am Platz. Sie werden geduldet, sie müssen getragen werden, sie sind für einen großen Teil der Gemeinde eigentlich eine Aufgabe, die man ungern wahrnimmt. Ob das für einen jeden von Ihnen stimmt, das glaube ich nicht. Aber ich muss hier global sprechen. So ist es heute in der Gemeinde Jesu. Die alten Menschen sind eine Last. Die alten Menschen fühlen sich erübrigt. Sie sind nicht gebraucht. Wir haben eine Wandlung in der Gesellschaft erlebt. Es war früher so, dass der alte Mensch eine Autorität war. Es war früher auch so, dass man zusammengewohnt hat. Alte mit den Jungen haben zusammengewohnt. Das Industriezeitalter hat manches an Umstellung mit sich gebracht. Wussten Sie, dass 50% der Haushaltungen in Deutschland nur aus einer Person bestehen? Die Hälfte. Zu dieser Hälfte gehören eine ganze Menge von alten Menschen. Dann kommen die anderen alle. Das war früher nicht so. Und es sollte auch nicht so sein. Und wenn das so ist, sollte Gemeinde hier eine Aufgabe sehen. Gemeinde hat in dieser Welt Fremdkörperauftrag. Wir dürfen uns nicht diesem Weltlauf anpassen. Wir müssen andere Gesellschaftsstrukturen haben oder sie ins Leben rufen. Alte Menschen waren früher eine Autorität, sie hatten Lebenserfahrung. Warum? Ich kann das hier bald deutlich machen. Im jüdischen Gesetz war das so, wenn ein junger Mensch verkehrte Wege ging, kriminell wurde, für die Gesellschaft eine Gefahr, dann musste er aus dem Weg geräumt werden. Entweder von Menschen oder Gott hat es getan. Und so steht im Alten Testament geschrieben, die Bösen werden nicht die Hälfte ihres Lebens ausleben. Von daher gewinnt die Aussage in Jesaja 53 Bedeutung, wenn es heißt, er wurde aus dem Leben, aus der Mitte gerissen. Jesus starb mit etwa 33 oder 34 Jahren. Nicht die Hälfte von 70, was bei Mose als normal gilt. Wenn es hoch geht, wird es 80. Ja. Heute erleben wir es, dass es noch höher gehen kann. Aber so war es in jener Zeit. Jesus stirbt wie einer, der sich mit bösen Menschen identifiziert. Wenn dann in Sprüche es heißt, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen, dann nicht etwa, weil Grau, die Farbe Grau, irgendwie besonders Autorität hat, sondern weil ein Mensch, der alt werden durfte, von Gottes wegen, ein Gerechter war. Und vor der Gerechtigkeit soll man Ehrfurcht haben. Ein junger Mensch soll dieses als einen Wert betrachten und aufstehen. Wird das in der Straßenbahn getan? Ich höre von einer Frau kürzlich, sie kann belastet in die Straßenbahn kommen und niemand steht auf. Im Gegenteil, die Schüler, die kommen schneller in den Bus oder ins Fahrzeug und holen sich diese Plätze. Das ist heute unsere vielfach unsere Gesellschaftsordnung oder Unordnung geworden. Ja, ich wollte zu den Ältesten oder Älteren. Was heißt das Wort hier? Wenn in der neutestamentlichen Gemeinde es alte Leute gibt, dann sollen diese Menschen sein, die etwas zu sagen haben. Und es soll nicht so sein, dass jemand alt geworden ist und immer noch geistlich ein Kind. Es wird erwartet, dass man mit dem Kalenderalter auch geistlich zunimmt und dass man dann entsprechend Verantwortung übernehmen kann, geistliche Verantwortung. Und jeder alte Mensch in der neutestamentlichen Gemeinde hat Seelsorgeaufgabe. Er hat seinen Platz in der Gemeinde. Er ist wie ein Hirte. Wir haben also zuerst einmal, was die Führung der Gemeinde betrifft, dieses breitere Spektrum der alten Menschen. Und aus diesen, oder Älteren, so im Grundtext, und aus dem Bereich der älteren Leute kommen jetzt Verantwortliche für die Gemeinde. Und die werden die Ältesten genannt, so ins Deutsche übersetzt. Ist aber dasselbe Wort. Es wird dann zwischen Älteren und Älteren unterschieden. Alle älteren Leute haben Verantwortung und seelsorgerliche Aufgabe. Aber einige von ihnen haben dann besondere Verantwortung. Nun kann es auch sein, dass jüngere Leute bereits schon im Geistlichen älter geworden sind. Und das ist schön. Und dann können die auch in diese Verantwortung hineinkommen, wie Timotheus und andere. Die Jünger Jesu waren jung, als sie mit Jesus anfingen, waren aber schon seine Apostel. Das kann vorkommen. Sie werden von Künstlern entstellt, meines Erachtens, wie alte Leute mit Kahlköpfen dargestellt, von wegen. Das waren Draufgänger, junge Männer, die mitten im Leben standen, kleine Kinder zu Hause ließen, ab und zu wieder nach Hause gingen, um nach dem Rechten zu schauen, aber die bereit waren, alles zu verlassen, um Jesus von Nazareth nachzufolgen. Und so ist es bei Timotheus, der als junger Mann mit Paulus zieht. So ist es bei Markus und anderen, die gehen in die Verantwortung. Das kann es geben, Gott sei Dank. Und die werden dann aber auch Älteste genannt oder Apostel oder Missionar oder wie es dann der Fall ist. Hier in Vers 1, glaube ich, wird die kleinere Schar von Älteren angesprochen. Aber ich wollte das andere sagen, damit wir das im Zusammenhang sehen, auf einem gewissen Hintergrund. Älteste in der Gemeinde, die in der amtlichen Verantwortung stehen, sollen reife Christen sein, die Vorbilder sind für andere Christen. Diese ruft er auf. Wer ruft hier auf? Das haben wir ebenfalls in Vers 1. Ich, der Schreiber, Petrus, rufe euch auf. Wie beschreibt er sich? Als Mitältester. Das ist eine starke Botschaft. Nicht nur eine Feststellung, nicht nur eine Beschreibung seiner eigenen Person. Ist Petrus denn nicht Apostel? Ja, er ist Apostel, so beschreibt er sich am Anfang. Er ist Apostel Jesu Christi, aber als Apostel Jesu war er einer der ersten Ältesten in der jerusalemischen Gemeinde gewesen. Damals und immer wieder in der Missionsarbeit, damals waren die Apostel die ersten Hirten, die ersten Ältesten. Älteste und Hirten waren dasselbe in der neutestamentlichen Gemeinde. Sie übernahmen die Aufgaben der Ältesten. Und so beschreibt sich Petrus als einen Ältesten. Aber er versteht sich immer noch so. Er ist immer noch jemand, der als Apostel einen Seelsorgedienst tut. Jetzt nicht in einer besonderen Gemeinde vielleicht, sondern überall. Er ist ein Ältester, wo immer er hinkommt in den Gemeinden. Nun beschreibt er sich aber als Mitältester. Stellen Sie sich vor, der Apostel beschreibt sich als Ältester und noch als Mitältester derer, die in den Gemeinden, an die er diesen Brief richtet, Älteste sind. Damit sagt er, dass er in einem gewissen Sinne nicht höher steht als die Ältesten in den Gemeinden. Er ist ihr Bruder. Und somit gibt er den Ältesten in den Gemeinden einen kleinen Wink. Passt auf, dünkt euch nicht zu groß. Versteht euch in eurer Aufgabe als Brüder von Brüdern und Schwestern. Stellt euch auf die Ebene eines jeden Christen. Ihr seid, wie ich, euer Bruder. Ihr seid in erster Linie Brüder und Schwestern. Der Hirte ist zuallererst ein Schaf. Das soll er wissen. Von Spurgeon wird gesagt, er war ein Bruder unter Brüdern, trotz dessen, dass er als Fürst der Prediger anerkannt war. Davon können wir an dieser Stelle können wir von Petrus lernen. Und ein Zeuge der Leiden Christi. Was hat das mit diesem Aufruf zu tun? Als Zeuge der Leiden Christi ruft er auf. Ich denke an zweierlei. Erstens, wie kommt es, dass es Gemeinde gibt, weil Jesus, Gottes Sohn, für uns gestorben ist? Petrus kann diese Tatsache, dieses Evangelium, diese Botschaft, das Evangelium der Wahrheit, kann er bezeugen. Ich bin ein Zeuge, dass das Evangelium, die Botschaft, die Gemeinde entstehen lässt in dieser Welt. Ich kann bezeugen, dass dies die Wahrheit ist. Davon spricht er dann in seinem zweiten Brief. Wir sind keinen Fabeln gefolgt. Wir wissen um die Wahrheit. Jesus ist gestorben, ich war dabei. Zweitens, wenn unser Herr und Meister für uns gelitten hat, wie er das in Kapitel 4 sagt, ein Gerechter für Ungerechte, dann sollten wir bereit sein, für Jesus zu leiden. Petrus war bereit dazu. Wir lesen davon in Apostelgeschichte. Er und Johannes freuten sich, dass sie würdig erachtet worden waren, für Jesus zu leiden. Und indirekt sagt er wohl den Ältesten, seid auch ihr bereit, Leiden und Unannehmlichkeiten auf euch zu nehmen im Lauf eures Dienstes, eures Lebens für Jesus. Auch ein Teilhabender an der Herrlichkeit, die enthüllt werden soll. Petrus sagt, ich bin einer, der hofft auf Jesu Wiederkunft und auf die Belohnung des Leidens. Und damit sagt er, auch ihr dürft auf diese Wiederkunft Jesu und die Herrlichkeit hoffen. Es wird sich gelohnt haben, in unserem Dienst treu gewesen zu sein. So haben wir also die Antwort auf die Frage, wer ruft so auf? Und wenn wir daran denken, dann ist es leichter, seinen Aufruf wahrzunehmen. Wenn jetzt der Aufruf an die Ältesten speziell kommt, dann sollen jetzt die anderen in der Gemeinde heute Abend nicht die Ohren zumachen. Sie kommen gleich dran, denn in Vers 5 sagt der Apostel desgleichen, was er am Anfang dieses Kapitels sagt, dass sagt er, oder das muss beibehalten werden während des Lesens des ganzen Kapitels. Also wollen wir das nicht vergessen. Aber jetzt kommt der Aufruf an die Ältesten. Wie lautet er? Er ist eigentlich ein Doppelaufruf. Seid Hirten für die kleine Herde Gottes bei euch und übt Aufsicht. Bei ihnen steht höchstwahrscheinlich weidet die Herde. Da fehlt einiges. Denn im Grundtext haben wir das Wort Hirte in der Tätigkeitsform. Wenn wir das zu Deutsch sagen wollten, müssten wir ein neues Wort kreieren. Hirtet die Herde. Ja? Oder seid Hirten. Was tut ein Hirte? Weiden ist nur die Hälfte der Aufgabe. Deshalb fehlt hier etwas, wenn Sie Weiden haben. Weiden heißt, dass der Hirte den Schafen Nahrung zur Verfügung stellt. Er führt sie auf die Weide, auf die Auen, und so dürfen sie fressen. Der Hirte aber soll mehr tun. Er soll nicht nur dafür sorgen, dass man zu essen hat, sondern dass einem das Leben nicht bedroht wird, dass einem das Leben nicht genommen wird. Er muss schützen. Das heißt, ein Hirte hat eine zweifache Aufgabe. auf die Weide zu führen, dafür zu sorgen, dass man zu essen hat und zu schützen. Und wer immer in der Verantwortung der Gemeinde ist als Ältester, und in der Bibel wird nicht unterschieden zwischen Predigern und Ältesten, sondern das ist eine Gruppe. Der Prediger ist ein Ältester und die anderen Ältesten sind auch Prediger. Wenn nicht, dann sind sie nicht Älteste. Also hier ist die gemeinsame Aufgabe, auf die Weide zu führen, dafür zu sorgen, dass man zu essen hat. Brüder, nehmen Sie diese Aufgabe wahr. Es sind Menschen, die haben Hunger und die möchten richtige Speise haben. Geben wir ihnen gute Speise. Und dann das Zweite. Wir haben die Verantwortung zu schützen. Das heißt, wache Augen zu haben für die Gefahren. Wissen Sie, Brüder, wo die Gefahren sind? Aus welcher Ecke sie kommen könnten? Sind Sie informiert über die Zeichen der Zeit an dieser Stelle? Wir müssen vorausdenken und für die Gemeinde denken. Wir müssen Augen haben für die Gemeinde. Wir sind die Augen der Gemeinde. Und wir haben zu rufen, Gefahr, wie der Wächter auf den Türmen, auf der Mauer einer Stadt. Dort, der Wächter muss spähen für die Leute in der Stadt und dann Gefahr rufen. Wir müssen schützen. Dort kommt der Wolf. Und dann müssen wir auch den Knüppel haben, nicht für die Schafe, sondern für den Wolf. Da gilt es manchmal, sehr feste Worte zu gebrauchen. Und dann scheinen wir intolerant zu sein. Aber es gilt, für die Wahrheit einzustehen. Das ist heute nicht populär. Seid Hirten für die Schafe, für die kleine Herde, so steht es im Grundtext. Wir sind immer in der Minorität, in der Minderheit. Suchen wir nicht, groß zu sein. Es gibt Hirten, die sind auf Gemeindewachstum eingestellt. Eins der schlimmsten Dinge, die der Gemeinde meines Erachtens hätte passieren können, dass wir in dieser Form anfingen zu denken und zu handeln. Es hat große Schwierigkeiten über die Gemeinde gebracht. Wachstum ist uns nicht verheißen. Die Bibel verheißt nicht das Wachstum der Gemeinde in Hagen. Die Bibel weiß, dass aus jedem Stamm eines Tages solche sein werden, die Jesus lobpreisen. Aber das heißt nicht, dass an einem bestimmten Ort die Zahl der Christen zunehmen wird. Sie kann auch abnehmen. Das liegt in Gottes Hand, nicht in unserer Hand. Wir wollen treu sein im Zeugnis, aber nicht große Zahlen suchen. Ich hatte einen Dienst mit einem Bruder, als er bei einem Vortrag anfing, sagte er, es gibt Evangelisten, die evangelisieren aus Liebe zu Jesus. Und es gibt Evangelisten, die evangelisieren aus Liebe zur Statistik. Wollen wir den Herrn vor Augen haben und das, was er vor Augen hat? Seid Hirten für die kleine Herde Gottes bei euch, dort, wo die Verantwortung ist, und übt Aufsicht. Wie soll diese Aufgabe wahrgenommen werden? Es heißt, nicht gezwungenermaßen, nicht gezwungenerweise. Empfinden Sie, Brüder, Ihre Aufgabe nicht als Muss. Vor dem Herrn ja, aber nicht von Menschen. Fühlen Sie sich nicht unter Druck gesetzt. Sind Sie müde geworden? Oder halsmüde? Vielleicht. Ja. Müde wird man schon. Es fragt sich, warum? Ich kenne den psychologischen Druck, den Termindruck. Aber das ist ein anderer Druck, als zu wissen, mir ist diese Verantwortung gegeben vom Herrn, wie Paulus das sagt, und ich muss es, ob mir danach ist oder nicht. Das ist ein leichtes Joch, das kann ich sagen. Schwer wird es, wenn wir den Herrn nicht vor Augen mehr haben. Und dann uns von Menschen oder von den Aufgaben oder von den Stapeln von Aufgaben auf dem Tisch erdrücken lassen. Dann wird es schwer. Nicht gezwungenermaßen, sondern freiwilligerweise. Weil wir den Herrn lieben, so soll es sein. Das macht die Arbeit leicht. Weiter. Nicht um schändlichen Gewinn, weil die Belohnung winkt, das Geld oder was immer es ist. Keine irdischen Motive, sondern himmlische, sondern aus freien Stücken, weil man es will. Und wenn man keine Anerkennung bekommt, ich habe es für Jesus getan. Weiter, nicht als solche, die über ihr Los herrschen. Das ist eine große Gefahr eines Seelsorgers, eines Reichgottesarbeiters. Wir hatten einmal eine Evangelisation mit einem LKW, der umgebaut worden war, beziehungsweise für diesen Zweck gebaut war. Ich weiß nicht mehr, was der Fall war. Auf jeden Fall, wir konnten die eine Wand des LKWs umkippen und so entstand eine Plattform. Und von dieser Plattform aus konnten wir auf dem Marktplatz evangelisieren, singen, hatten einen Plattenspieler mit Lautsprecher und so weiter und so weiter. Eines Tages, als wir eine Versammlung im Freien gehalten hatten, kam ein gewisser Herr auf mich zu und sagte, ich möchte da auch einmal stehen und den Leuten sagen, wo sie dran sind. Er empfand das, wer da steht, der kann den anderen sagen, wer sie sind und was sie zu tun haben. Ja? Das ist ein gutes Gefühl, das hat er gemerkt. Ja? Es ist eine Gefahr, hier zu stehen. Man hat alle anderen Leute vor sich und so sagt er, sie sind Sünder, sie müssen dies tun und sie müssen das tun, sie müssen beten. Ja? Das gibt ein gutes Gefühl. Jetzt habe ich mal das Sagen, nicht wahr? Petrus sagt, Vorsicht. Und wie oft erlebt man dann nicht hinterher, dass dann ganz andere Worte einem gegeben werden. Ich denke manchmal, ja, jetzt ist es gelungen. Und dann kommt hinterher die Peitsche, die Wortpeitsche. Es tut einem gut. Oder man muss die ganze Zeit fast stottern. Und hinterher ist man ganz verlegen und möchte sich irgendwo begraben. Das tut auch gut. Petrus spricht hier gleich vom gedemütigt werden. Und das fängt im Hause Gottes bei den Verantwortlichen an. Wir sollen unseren Dienst nicht so tun, als würden wir über andere herrschen oder Herr sein. Immer als Sklavendiener, als solche, die helfen wollen, nicht bestimmen. Als solche, die nicht herrschen wollen, sondern als solche, die Vorbilder der kleinen Herde werden, Gott sei Dank. Sie haben vielleicht sind, es steht im Grundtext werden, sie dürfen werden, Brüder, wenn sie Älteste sind. Sie dürfen ein Vorbild werden. Ein Ältester soll ein Beispiel sein. Er soll reif sein und ein Beispiel für andere. Und jetzt kommt die Ermutigung, Vers 4. Und ist der oberste Hirt offenbar geworden, so werdet ihr den unverwelklichen Kranz der Herrlichkeit davontragen. Diese Aussicht haben wir. Eines Tages werden wir beim Herrn sein und er wird uns den Kranz, die Krone der Herrlichkeit geben. Der nächste Abschnitt umfasst die Verse 5 bis 9. Hier haben wir letzte Aufforderungen an die Gläubigen. Petrus hat hier noch einiges an alle zu richten. Zuerst an die jüngeren Christen, am Anfang von Vers 5. Desgleichen habe ich ein Wort, so könnte man hinzufügen, an die Jüngeren. Er hat ein Wort an die Älteren gehabt, da könnten alle alten Menschen sich etwas abschneiden. Und jetzt die jüngeren Menschen, die jüngeren Christen, ob sie nun kalendermäßig jung sind oder als Christen noch nicht lange im Glauben waren. Was sagt der Apostel ihnen? Unterordnet euch den Ältesten. Es ist nicht die Aufgabe der Ältesten, Unterordnung zu fordern. Ihre Aufgabe ist es, wie Sklaven zu dienen, egal was die Leute von ihnen halten. Jetzt aber sagt Petrus den anderen, die nicht Älteste sind, unterordnet euch den alten Menschen, aber in Besonderheit den Ältesten, die die Verantwortung haben von Gott. Lernt von ihnen, seid bereit, auf sie zu hören, wenn sie geistliche Wahrheiten mitteilen. Weiter eine Aufforderung an alle Gläubigen, einige Aufforderungen. Unterordnet euch alle einander. Einer achte den anderen als höher denn sich selbst. Ist das möglich? Ja, das ist möglich. Wenn wir Jesus kennen, der sich als Gottes Sohn zu unserem Sklaven machte und sein Geist in uns wohnt, der Geist dieses Christus, dann ist es möglich, dass jeder sich dem anderen unterordnen kann. Kennen Sie das, dass Sie sich dem Bruder verpflichtet fühlen? Oder wie schnell lösen Sie sich, du hast mir nichts zu sagen und so weiter. Jeder Christ ist einer, dem ich verpflichtet bin. Ich kann nicht einfach an ihm vorbei. Ich bin mit ihm wie die Hand am Arm Mitglied geworden am Leib Jesu. Unterordnet euch alle einander, hört aufeinander, liebt einander, dient einander. Weiter. Bindet um in Sklavendienstbereitschaft eine demütige Gesinnung. Hier gebraucht Petrus das Bild eines Sklaven, der den Sklavenschutz umbindet. Und so sollen wir eine demütige Gesinnung um uns binden. Das heißt, wir sollen bereit sein, Sklavendienst zu tun. Lassen Sie das bitte etwas einsickern ins Denken. Machen Sie sich Vorstellungen, gebrauchen Sie Ihre Fantasie. Stellen Sie sich vor, was das heißen würde, jedem Christen in der Gemeinde ein Sklave zu sein. In der Bereitschaft, Sklave zu sein. Jedem einen Sklavendienst zu tun, wo immer der Herr da einen Weg zeigt. Grundsätzlich muss die Bereitschaft da sein. Die Aufgaben, die muss der Herr dann uns zeigen. Bindet um eine demütige Gesinnung wie ein Sklave. Und jetzt wird dieser Aufruf begründet, weil Gott sich den Hochmütigen widersetzt. Brüder und Schwestern, wenn wir uns innerlich über den Bruder, die Schwester erheben, bekommen wir Gott zum Feind. Das ist eine ernste Angelegenheit. Gott widersetzt sich mir dann. Er ist nicht für den, der hochmütig ist. Übermütig. Vorsicht mit unserem Mut. Das will gelernt werden. Davon spricht der Paulus, der Apostel gleich. Weil Gott sich den Hochmütigen widersetzt, den Demütigen aber Gnade gibt. Wie wunderbar. Was heißt das? Jeder von uns ist mal hochmütig, das weiß ich. Ich weiß, dass jeder in diesem Saal mal hochmütig ist. Denn sie sind Menschen. Und ich bin ein Mensch. Und alle Menschen sind gleich. Und ich weiß, wie ich bin. Sie sind also, wie ich bin. Stimmt das? Ich bin also mal hochmütig gewesen. Und wenn Gott mich demütigt, dann schenkt er mir Gnade und vergibt mir meinen Hochmut. Das ist ein großes Evangelium. Ich stelle fest, dass ich manchmal gegen Gott bin in meinem Denken. Das zeigt der Heilige Geist. Und dann schämt man sich, dass man so vom lebendigen Gott gedacht hat. Man sollte sich auch schämen, wenn man sich entsprechend in Bezug auf Mitchristen sich verstanden hat. Gott vergibt, aber zweitens, Gott hilft auch. Gnade heißt Hilfe. Demütige Leute sind hilflose Leute. Sie gebrauchen nicht ihre Muskeln. Sie sind schwach geworden. Sie setzen sich nicht durch. Sie sind arm geworden an Mitteln, sich durchzusetzen. Die brauchen Hilfe. Gott hilft solchen Leuten. Er hilft Waisen. Er hilft Witwen. Er hilft schwachen Menschen. Er nimmt sich des Schwachen an. Wir können es uns also leisten, schwach zu werden. Vers 6 kommt dann der nächste Aufruf, der eigentlich aus diesem fließt. Lasst euch also demütigen. Steht es so bei Ihnen? Lasst euch also demütigen. Wer demütigt denn? Manchmal Menschen. Gott gebraucht manchmal Menschen, um mich zu demütigen. Aber ich muss wissen, Römer 8, Vers 28, alles dient denen zum Guten, zum Besten, die Gott lieben. Gott hat alle Gläubigen in der Hand und er gebraucht fleischliche Christen, um mich zu demütigen. Nicht nur geistliche Christen. Er hat es in der Hand, was mir passiert. Und alles, was mir passiert, dient mir zum Guten. Und er demütigt mich. Wie? Mit seiner mächtigen Hand. Jeder von uns hat ein Selbstimage, ein Bild von sich selbst. Und wissen Sie, manchmal sprengt dieses Bild den Rahmen. Und dann muss Gott kommen mit seiner mächtigen Hand. Ein bisschen drücken, bis ich nach Hause komme, ja? Und in mein Bild wieder passe. Lasst euch demütigen unter dieser. Dritter Fall. Kennen Sie Ihre Grammatik? Unter der mächtigen Hand Gottes. Manchmal müssen wir verschwinden. Manchmal haben wir noch Platz in der Gesellschaft. Aber das müssen wir Gott überlassen. Lasst euch demütigen unter der mächtigen Hand Gottes, in Klammern, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Das kann in dieser Weltzeit sein, das kann warten auf die nächste Welt. So hörten wir aus der Schriftlesung von Herrn Halstenberg. Manchmal in dieser Welt, manchmal erst in der nächsten. Vers 7 ist noch das weitere von Vers 6. Nachdem ihr eure ganze Sorge, was nachdem? Lassen Sie mich noch einmal lesen. Vers 6. Lasst euch demütigen, nachdem ihr eure Sorge abgeworfen habt. Was gilt zuerst? Erst beten, dann sich demütigen lassen. Oh, dann wird's leichter, nicht wahr? Demütige Menschen oder Leute, Menschen, die demütig sein wollen, bekommen Probleme. Ich habe es eben gesagt, die werden schwach. Dann haben wir Sorgen. Werft eure Sorgen ab auf den Herrn. Werft sie weg. Nicht euer Vertrauen, Hebräer 10, glaube ich, ist es. Das soll nicht weggeworfen werden. Die Sorgen sollen weggeworfen werden. Abgeworfen, von uns ab, sie lasten auf uns. Wir sollen sie auf den Herrn werfen. Er trägt sie gern und ist auch stark genug. Stärker denn der alte griechische Gott Herkules oder Atlas. Er kann unsere Sorgen tragen. Nachdem ihr eure ganze Sorge, alles, was uns belastet, alles, was uns quält, alles, was Tränen drücken möchte, alles. Lernen wir, unsere Sorgen zu identifizieren und zu formulieren. Herr, dieses bedrückt mich. Der hat das gesagt. Und da ist das geschehen. Das bemüht mich. Sagen Sie das dem Herrn. Erzählen Sie ihm alles. Das braucht Zeit. Nehmen Sie sich Zeit, alle Ihre Sorgen zu formulieren und abzugeben. Alle eure Sorgen dürfen auf ihn abgewälzt werden. Warum? Weil ihm an euch gelegen ist. Gott interessiert sich für mich. Hier wird ein anderes Wort gebraucht. Weil Gott an Herbert Janssen Interesse hat, er liebt ihn. Deshalb darf er alle seine Sorgen auf ihn werfen. Und dann darf ich mich demütigen lassen unter der mächtigen Hand Gottes. Das sind gute Worte, nicht wahr? Kann man mit denen weiterleben? Ich denke schon. Ich denke, da gibt es keine Situation in Ihrem Alltag, ob Tag oder Nacht, wo Sie nicht Trost empfangen dürfen und Licht an einem dunklen Ort, wie er das in seinem zweiten Brief sagen wird. Hier sind Worte, mit denen wir weiterleben können. Und wenn die Nacht noch so dunkel wurde, hier sind Worte, mit denen wir weiter schreiten können. Und wenn der Weg noch so versperrt zu sein schien, hier ist Evangelium, hier ist Hoffnung, weil das Fenster nach oben immer offen ist. Und sei es noch so bewölkt oben über uns, der Herr ist immer noch da und auf ihn dürfen wir blicken. Ob wir in der Verantwortung stehen, wo sich die Aufgaben sehr schnell häufen können, oder ob wir in irgendeiner anderen Stelle stehen. Jeder von uns hat seine Aufgaben und Sorgen und Schwierigkeiten. Petrus sagt dieses an uns alle. Wir dürfen mit dem Herrn rechnen. Denn der, der seine schwere Hand auf uns legt, der hat auch seine Hand unter uns und trägt uns und hält auch seine segnende Hand über uns. Wir wollen das Haupt neigen zum Dankgebet. O Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der demütigt und uns nicht entarten lässt, der uns nicht umkommen lässt in unserem Stolz. Wir danken dir, Herr, dass du aber auch unsere Grenzen kennst und dass du unser Retter bist und dass du uns hilfst. Danke, Herr, für deine ausreichende Gnade. Amen.